Nochmal herzlichen Dank für die Einladung zum Gottesdienst. Ich habe den Abend gestern mit euch sehr genossen. Und gestern habe ich den Satz gesagt, den man von mir immer wieder hört, bis man ihn nicht mehr hören mag. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Und darum möchte ich mich auch heute Morgen nochmal mit dem Thema Barmherzigkeit beschäftigen. Ich habe meine Predigt genannt, Barmherzig ist das neue Heilig. Um die Pointe schon vorwegzunehmen, ich glaube, dass mit Jesus ein neues Konzept, eine neue Denkweise in die Welt gekommen ist. Nämlich, dass wahre Heiligkeit durch Barmherzigkeit entsteht. Wie komme ich da drauf? Nun, ein zentraler Begriff fast aller Religionen und natürlich auch besonders des Christentums und des Judentums ist der Begriff heilig. Ich meine, ich weiß nicht, wo wir den Begriff jetzt bei den Liedern gesungen haben. Das ist so ein Begriff, der immer wieder vorkommt. Heilig. Gott ist heilig. Wir sollen heilig sein. Und so haben sich in allen Religionen Rituale, Gebote, Regeln, Opfer, bestimmter Verhaltenskodex, eine bestimmte Ethik entwickelt, um diese Heiligkeit herzustellen oder sicherzustellen. Und als dieser heilige Gott in Jesus Mensch wurde und auf die Welt kam, da fand er ein ganz bestimmtes Konzept von Heiligkeit vor. Eine ganz bestimmte Sichtweise. Wann ist man heilig? Wie ist man heilig? Was führt zur Heiligkeit? Er ist in eine Welt hineingeboren, wo das Judentum ganz bestimmte Vorstellungen hatte, was Heiligkeit bedeutet, wie man Heiligkeit erlangt. Und diese Art der Heiligkeit, die wurde von den frommen Menschen der damaligen Zeit gehegt und gepflegt. Und nun kommt Jesus und bringt eine neue, eine veränderte Sichtweise der Heiligkeit Gottes. Jesus kannte natürlich die Schriften des Alten Testaments durch und durch. Immer wieder hat er in bestimmten Situationen Verse aus dem Alten Testament zitiert. Und wenn er das gemacht hat, dann hat er das gemacht, um die Verse auszulegen, oder er wollte mit diesen Versen sein eigenes Tun erklären, oder er wollte deutlich machen, dass man diese Verse, die man vielleicht immer wieder zitiert, in Zukunft anders verstehen muss. Jetzt gibt es einen Vers aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hosea, den Jesus als einzigen Vers gleich zweimal zitiert in den Evangelien. Da gibt es zwei verschiedene Stellen, wo er zitiert wird, sonst haben wir das eigentlich immer nur einmal. Und beide Geschichten, in denen Jesus diesen Vers zitiert, zeigen uns, dass Jesus Verständnis von Heiligkeit ganz anders war, als die Menschen damals dachten und ich glaube vielleicht auch anders, als viele von uns sich das vorstellen. Steigen wir also mal ein in diese erste Geschichte, bei der es um Heiligkeit geht. Und da heißt es, Matthäus 9, Abvers 9, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Rabbi oder euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und jetzt zitiert Jesus Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Jesus begegnet in dieser Geschichte einem Zöllner. Und im Gegensatz zu heute waren Zöllner damals sehr verachtete Menschen. Ich habe ja viel mit Zöllnern zu tun. Ich wohne direkt an der Grenze. Der Schweizer Zoll ist bei uns 10 Minuten zu Fuß entfernt. Und ich überquere mehrmals die Woche den Zoll. Also da denke ich nicht sofort, oh, diese Sünder. Wobei, wenn sie einen dann erwischen bei irgendwas, hat man vielleicht schon solche Gedanken. Aber natürlich waren Zöllner damals ganz andere Menschen oder wurden ganz anders angesehen als heutzutage. Neben den staatlichen Steuern, die von der Obrigkeit eingezogen wurden, gab es eben auch Zölle. Das waren Ein- und Ausfuhrzölle auf Waren aller Art. Sie wurden an den Grenzen eines Landes oder an den Grenzen einer Provinz oder auch an den Grenzen eines Stadtbezirks eingezogen. Und um Zölle einzutreiben, haben die staatlichen Behörden, oftmals die Römer, Pächter eingesetzt. Und diese Zollpächter, die haben eine bestimmte Summe für einen Zollbezirk bezahlen müssen. Eine feste Summe pro Jahr als Pacht für einen Zollbezirk. Und jetzt musste der Pächter darauf achten, dass er an all den Zollstationen möglichst genug Geld einnimmt, um seine Pacht bezahlen zu können. Und noch besser war es natürlich, wenn er nicht nur die Pacht bezahlen kann, sondern möglichst hohen Gewinn macht. Und deswegen wurden an den Zollstationen manchmal richtige Wucherpreise für die Zolleinnahmen verlangt, damit man seine Jahrespacht bezahlen kann und darüber hinaus all seine Zöllner, die man angestellt hat, bezahlen kann und möglichst noch einen guten Verdienst macht. Also diese Zöllner waren immer angestellt von einem Oberzöllner oder so einem Pächter. Und die Zöllner, die hatten jetzt Spielraum mit der Festlegung ihrer Tarife und da herrschte oftmals Willkür und Wucher und das hat sie im ganzen Volk verhasst gemacht, denn dagegen konnte man einfach nichts machen. Wer zur damaligen Zeit Zöllner wurde, sich hat als Zöllner anstellen lassen, der musste wissen, dass er sich von Gott, von Volk und von Vaterland bewusst trennt. Der musste wissen, dass er sich fortgesetzt schwer gegen Gott versündigt. Dass er die Verachtung aller anständigen Menschen auf sich ziehen wird. Und dass er nach jüdischer Anschauung ewige Höllenstrafen zu erwarten hat. Der Begriff Zöllner und Sünder war gleichsam synonym. Das ist einfach das Gleiche. Zöllner und Sünder, das ist einfach dasselbe. Es war daher Ausdruck von Gehorsam und von religiöser Konsequenz, mit diesen Menschen nichts zu tun haben zu wollen. Das Alte Testament ist voll von Geboten, die dazu ermahnen, sich von solchen Menschen abzusondern, sie aus der Mitte zu entfernen und keinen Umgang mit ihnen zu pflegen. Genau wegen solchen Menschen, wegen solchen Zöllnern und Sündern, die sich nicht an Gottes Gebote halten, wurden dem Volk der Fluch und die Strafe Gottes angedroht. Wenn man im Talmud einmal nachliest, das ist die jüdische Auslegung des Alten Testaments, vor allem der Tora, da heißt es zum Beispiel im Talmud über Folgendes über Zöllner, im babylonischen Talmud steht, man darf kein Geld bei einem Zöllner hinterlegen, denn er ist wie ein Räuber. An einer anderen Stelle steht im Talmud, Rabbi Yochanan sagte, ein Zöllner ist wie ein Mörder. Und eine dritte Stelle aus dem Talmud, das Haus eines Zöllners ist unrein. Deswegen war Absonderung von diesen Menschen von größter Bedeutung. Ist dir das bewusst? Wenn ich heilig sein möchte, muss ich mich von diesen Menschen absondern. Weil das ganze jüdische Volk, so war es im Talmud geklärt und auch im Alten Testament, weil solche Menschen Sünder sind und man sich an ihnen verunreinigt. Und jetzt kommt dieser Jesus und geht komplett anders vor. Er lässt sich von diesem Zöllner Matthäus zum Essen einladen. Er geht in sein Haus. Und es kommen auch noch Freunde von diesem Matthäus. Also so eine richtige Ansammlung von Sündern. Und anstatt sich von ihnen abzusondern, diesen Menschen aus dem Weg zu gehen, wie es ja alle Pharisäer gemacht haben, und sie links liegen zu lassen, sucht Jesus ihre Gemeinschaft und verbringt Zeit mit ihnen. Und wie Jesus sein Verhalten erklärt, warum er das macht, das kommt in Vers 13 zum Ausdruck, indem er eben diesen alttestamentlichen Propheten Hosea zitiert. Ich lese es nochmal vor. Geht und denkt darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist nicht auf den ersten Moment ersichtlich, was er damit meint. Deswegen sagt, geht und denkt mal drüber nach. Das müsst ihr erst mal kapieren. Da muss erst mal der Groschen fallen, will Jesus sagen. Jesus sagt hier, dass Gott Barmherzigkeit will und nicht Opfer. Genau das heißt ja da. Opfer, das stand im Alten Testament für Reinheit und Heiligkeit. Opfer wurden gebracht, sich von persönlicher Verunreinigung wieder zu reinigen. Verunreinigung durch Schuld und Sünde, die man begangen hat. Verunreinigung durch unreine Menschen, denen man begegnet ist. Verunreinigung durch unreine Gegenstände. Verunreinigung durch Ausfluss am Körper. Verunreinigung durch Tote, die man berührt hat und so weiter. Ganz viele Gründe, warum man sich verunreinigt hat und dann die Reinheit und Heiligkeit wiederherstellen musste. Und nun hat das alles damit eine ganz ausgesprochen vielfältige Opfertheologie entwickelt. Kapitelweise wird berichtet, welches Opfer man für welche Verunreinigung zu bringen hat. Da gab es Brandopfer, Speiseopfer, Hebeopfer, Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer und so weiter. Wer Lust hat, Levitikus 1 bis 8, dann könnt ihr das alles genau nachlesen. Und durch diese Opfer wurde die Reinheit und Heiligkeit wiederhergestellt. Es gab keine andere Möglichkeit, als Opfer zu bringen, um Unreinheit loszuwerden. Explizit lesen wir in diesem Zusammenhang zwischen Opfer und Reinheit zum Beispiel 3. Mose 14, dann soll er das Sündopfer zurichten und den, der sich reinigt, von seiner Unreinheit entsühnen und soll danach das Brandopfer schlachten und soll es auf dem Altar opfern samt dem Speiseopfer und ihn entsühnen, so ist er rein. In anderen Worten, dann ist er wieder heilig. Also all diese Opfer, die haben einen Zweck verfolgt, die Wiederherstellung der persönlichen Reinheit und Heiligkeit. Opfer sind das einzige und entscheidende Mittel, um die Reinheit und Heiligkeit neu zu erlangen. Jetzt kann ein Mensch wieder vor Gott treten und kann ihm wieder dienen. Und genau in dieser Welt leben ganz viele Juden zur Zeit Jesu, vor allem die Pharisäer. Ihr erstes und oberstes Ziel ist das Erreichen von persönlicher Heiligkeit und Reinheit. Und hier hinein bringt Jesus einen neuen Fahrplan und macht deutlich, dass für Gott Barmherzigkeit wichtiger und bedeutsamer ist als Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. In anderen Worten, das wahre Mittel, um zu echter Heiligkeit, Gottgefälligkeit zu gelangen, sind eben nicht Opfer, sondern Barmherzigkeit. Barmherzig mit Menschen umzugehen, hat Vorrang vor der egozentrischen Bemühung um die eigene Reinheit und Heiligkeit. In anderen Worten, Barmherzigkeit ist wichtiger und entscheidender als die mit dem Opfer verbundene Reinigung und Heiligkeit. Oder nochmal anders ausgedrückt, barmherzig ist das neue Heilig. Wirklich heilig ist der, der barmherzig ist. Nicht derjenige gefällt Gott, der Opfer bringt, sondern derjenige, der barmherzig ist. Und genau deswegen wählt Jesus nicht den Weg der Absonderung. Genau deswegen bringt Jesus nicht seine Frömmigkeit und Reinheit in Sicherheit angesichts von Zöllnern und Sündern, sondern er lässt sich auf diese Menschen ein, bringt damit Gottes Erbarmen zum Ausdruck und stellt sich als Arzt für ihre Seele zur Verfügung. Sein Handeln wird von einer ganz anderen Prämisse geleitet als das der Pharisäer. Sie sagten sich, am wichtigsten ist die persönliche Heiligkeit und Reinheit. Wir brauchen Opfer. Das ging dann meistens auf Kosten der Barmherzigkeit. Sie waren bereit, die Barmherzigkeit auf dem Altar der Reinheit, der Heiligkeit zu opfern. Jesus sagt, am wichtigsten ist die Barmherzigkeit anderen gegenüber. Wir brauchen Barmherzigkeit. In den Augen der Pharisäer ging das auf Kosten der Heiligkeit. Aber Gott ist Barmherzigkeit wichtiger als Opfer. Zuwendung statt Abwendung ist bei Jesus Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Die Pharisäer würden niemals ins Haus eines Zöllners gehen. Das gefährdet ihre Heiligkeit. Jesus geht ins Haus dieses Zöllners, ist barmherzig und genau das macht ihn heilig. Denkt an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da bringen zwei fromme Männer sich und ihre Heiligkeit in Sicherheit, indem sie einen großen Bogen um den Verletzten machen. Der Samariter, der für Juden als unrein und unheilig galt, erbarmt sich. Wer hat's richtig gemacht? Wer wird von Jesus als Vorbild hingestellt? Nicht die beiden, die ihre Heiligkeit in Sicherheit gebracht haben, sondern der, der sich erbarmt hat. Das ist der erste Text, die erste Geschichte. Die zweite Geschichte spielt ein paar Kapitel danach in Matthäus 12. Dort lesen wir Folgendes. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren abzureisen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, und jetzt kommt's wieder, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also auch hier zitiert Jesus ein zweites Mal Hosea 6, Vers 6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Also, was geschieht hier gerade? Jesus geht mit seinen Jüngern an einem Sabbat durch ein Getreidefeld und die hungrigen Jünger, die reißen so ein paar Ähren ab und essen die Körner. Die alle Zeit auf der Lauer liegenden Pharisäer sehen das und machen Jesus den Vorwurf, warum er sowas am Sabbat zulässt. Jetzt müssen wir uns wieder in die Welt der Pharisäer hineinversetzen. Sie hatten nämlich recht. Es steht zwar nirgends wörtlich im Alten Testament, dass man am Sabbat keine Ähren abreißen darf, aber es war trotzdem korrekt zu behaupten, dass das unbiblisch ist und damit verboten war. Die 10 Gebote sagen eindeutig, dass man am Sabbat keine Arbeit tun darf. Natürlich musste da die Frage geklärt werden, ja, was gehört denn alles zur Arbeit? Darf ich am Sabbat ein Buch lesen? Darf man spazieren gehen? Darf man morgens die Kleider zusammenlegen? Darf man was kochen? Ja, was gehört denn alles zur Arbeit? Das musste irgendwie geklärt werden. Und jetzt haben sich die jüdischen Gelehrten überlegt, es fällt auf, dass im Alten Testament beim Bau der Stiftshütte, dass man mit dem Bau der Stiftshütte pausieren musste am Sabbat. Am Sabbat durfte man nicht an der Stiftshütte weiterbauen. Also haben die sich gesagt, ja, dann ist klar, alle Arbeiten, die es braucht zum Bau einer Stiftshütte, sind verbotene Arbeiten am Sabbat. Und dann haben sie überlegt, was braucht man alles, um eine Stiftshütte zu bauen? Und da hat man das, da muss man ernten, da muss man Tiere schlachten, da muss man Felle gerben und was weiß ich. Und da kam man auf 39 Arbeiten, die am Sabbat verboten sind. Die nächste Generation an Pharisäern oder an Schriftgelehrten hat sich überlegt, ah, das ist immer noch zu ungenau, das müssen wir noch genauer definieren. Und haben dann zu jeder der 39 Hauptarbeiten 39 Unterarbeiten definiert. 39 mal 39 gibt 1521 Sabbatgebote. Und die musste man sich alle merken und da war genau geregelt, was erlaubt war und was nicht erlaubt war. Und was eben zu den 39 Hauptarbeiten gehörte, war zum Beispiel Ernten und Schlachten. Dadurch wollte man sicherstellen, dass man möglichst genau den Willen Gottes erfüllt. Und da heißt es dann im Talmud, was verboten ist am Sabbat, ernten, winzern, Oliven pflücken, Oliven pflücken, abschneiden, ausraufen, Feigen pflücken, das alles gehört zum Ernten, steht im Talmud. Also war klar, Ähren ausraufen gehört zu den verbotenen Arbeiten, ist verboten. Und versteht ihr, das war für Juden damals so bindend, wie für uns heute ein anderes Gebot Gottes. Da ist niemand rumgelaufen und gesagt, ach komm, was die Schriftgelehrten erzählen, ist doch mir egal. Nein, das war für Juden gesetzt, danach hat man sich gerichtet. Man reißt keine Ähren aus. Am Sabbat, insbesondere für die Pharisäer, war das ganz klar verboten, dass man sowas am Sabbat macht. Und die Entweihung des Sabbats ist bis heute im Judentum etwas ganz, ganz Entscheidendes und wird bis zur Steinigung bestraft. Habe ich das gestern hier erzählt? Nee, ich glaube nicht. In der Klasse meiner Tochter ist der Sohn vom jüdischen Rabbi von Lörrach. Der ist auch Landesrabbiner und seine Tochter war schon öfters bei uns zum Spielen und er hat uns dann eingeladen in die Synagoge zum Gottesdienst an einem Schabbat und da sind wir da hingegangen und ich saß unten im Gottesdienst, meine Frau oben mit den anderen Frauen und wie ich so gewohnt bin, ihr vielleicht auch, man holt während der Predigt sein Handy raus und will den Bibeltext mitlesen. Und das ging aber so schnell, so zack, zack, dass ich gar nicht, dachte, lass es bleiben. Und dann sind wir hinterher zur Sabbat, also zum Abendessen mit der ganzen Gemeinde und dann haben wir Leute kennengelernt. Das war wirklich sehr nett. Und dann haben wir da am Ende hätten wir gerne Adressen ausgetauscht mit einigen, um Kontakt zu halten. Und dann nehme ich mein Handy raus, mir die Adresse eintippen. Und dann sieht mich der Rabbi und macht. Und damit war klar, es ist am Sabbat strengstens verboten, sein Handy zu benutzen. Erstens ist das Anschalten Feuer machen, also Strom, jegliche Form von Strom machen. Deswegen haben wir auch zu Hause eine Schaltung, die das Licht automatisch an- und ausgeht, weil man im Sabbat eben nicht Strom machen darf. Und außerdem darf ich nicht schreiben. Am Sabbat, all das war verboten. Also bis heute ist das wirklich ganz entscheidend. Und da hat ja auch in Israel und vielen Städten und Hotels haben da die Lifte zum Beispiel eine Sabbatschaltung, weil es ist verboten, am Sabbat auch den Knopf im Lift zu drücken. Und deswegen hält der Lift am Sabbat einfach in jedem Stockwerk an, damit jeder ein- und aussteigen kann, ohne einen Knopf drücken zu müssen. Bis heute ist das Einhalten des Sabbats für Juden ganz konstituierend, ganz wichtig. Und je strenger man den hält, desto mehr zeigt man damit seine Frömmigkeit und Gottes Verehrung. Und jetzt tun die Jünger Jesu Ehren ausreißen, einfach nur, weil sie gerade Kohldampf haben. Also keinerlei Anstand zu sagen, jetzt hast du ein bisschen Hunger, als den Sabbat zu überbrechen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und Jesus lässt das geschehen. Und als sie ihn darauf ansprechen, rechtfertigt er das Ganze auch noch. Er bringt dann zwei Beispiele im Text, die deutlich machen, dass Gebote unter bestimmten Umständen auch anders ausgelegt werden können. Im ersten Fall befindet sich David mit einigen Kameraden in großer Notlage, wird verfolgt, ist am Verhungern. Und es besteht die Gefahr, dass Gottes auserwählter König Schaden nimmt oder sogar zu Tode kommt, woraufhin er die Brote aus der Stiftshütte essen durfte, die ausschließlich dem Priester vorbehalten waren. Allen anderen war das Essen dieser Brote strengstens verboten, steht in 3. Mose 24. Das Brot soll Aaron und seinen Nachkommen gehören. Für alle Zukunft steht ihnen das zu. Es muss aber an heiliger Stätte gegessen werden, denn es ist ein höchst heiliger Teil von den Feueropfern Jahwes. Nur die Priester durften dieses Brot essen. Im anderen Fall werden die Priester und Leviten aufgefordert, am Sabbat bestimmte Tieropfer zu bringen, obwohl das Schlachten von Tieren am Sabbat verboten war. Jesus erwähnt das, um zu zeigen, dass unter bestimmten Umständen Gebote verändert oder anders gewichtet werden können. Jesus hat in seinen Reden nämlich immer wieder zweierlei getan. Bestimmte Gebote hat Jesus entschärft. Dadurch wurde unter bestimmten Umständen Dinge erlaubt, die sonst verboten waren. Aber Jesus hat verschiedene Gebote auch verschärft. Dinge, die eigentlich erlaubt waren, gehörten plötzlich zur Kategorie des Verbotenen. Es wäre also falsch zu denken, dass Jesus einfach nur so der lockere Rabbi war, bei dem alles halb so schlimm ist. Denn er hat eben nicht nur entschärft, sondern auch verschärft. Bei Jesus ging es nicht um die Frage von mehr oder weniger streng. Bei ihm ging es um die Anwendung eines ganz anderen Maßstabs, eines neuen ethischen Maßstabs. Und darum formuliert er auch hier wieder ganz deutlich, wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also Jesu Maßstab, ob ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft wird, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Es geht also wiederum nicht um die Frage, welches Verhalten dient meiner persönlichen Heiligkeit und Reinheit am ehesten, sondern vielmehr, welches Verhalten macht mich zu einem barmherzigeren Menschen. Gott scheint es also lieber zu sein, dass seine Nachfolger zu barmherzigeren Menschen werden, als dass sie alle pingelig, genau und alles wörtlich befolgen, was dasteht. Lasst mich das an ein paar Geboten verdeutlichen, wie Jesus Gebote entschärft oder verschärft angesichts von Barmherzigkeit. Also die vielfältigen Sabbatgebote entschärft Jesus. Wenn die Einhaltung des Sabbats am Ende zu mehr Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit führt, dann nehmen wir es mit dem Sabbat nicht so genau. Und deswegen heilt Jesus am Sabbat. Er heilt sogar eine Frau, die seit, wie lange ist es, 19 Jahren krank ist. Das sagen die Pharisäer zu Recht, Jesus, sorry, da kommt es doch jetzt auf einen Tag nicht an. Da kann man doch wirklich bis zum Tag nach dem Schabbat warten und sie dann heilen. Ist für niemanden schlimm. Und Jesus sagt, nee, da mache ich nicht mit. Ich will euch eins sagen, Barmherzigkeit ist immer das Gebot der Stunde. Und da warten wir keinen Tag länger. Und selbst wenn ich damit eure Vorstellung von Sabbat Einhaltung übertrete. Und daher erlaubt er Hungrigen, sich Speise zu organisieren. Und er kann formulieren, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Ihr Lieben, das klingt einfach so, das klingt vernünftig, aber damit stellt er jüdische Vorstellung auf den Kopf. Im Judentum war klar, der Sabbat ist die Krone der Schöpfung, nicht der Mensch. Denn am sechsten Tag wurde der Mensch erschaffen und am siebten Tag der Sabbat. Die Krone der Schöpfung, das Höchste der Schöpfung ist der Schabbat. Und deswegen ist der Mensch für den Sabbat da. Völlig logisch. Seit Jahrhunderten denken Juden so. Und deswegen ist bis heute die Einhaltung des Sabbats eines der wichtigsten Gebote im Judentum. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, nö, da habt ihr was falsch verstanden. Der Sabbat ist für den Menschen da. In den Ohren eines Juden zur damaligen Zeit ist das eine komplette Entweihung der ganzen Sabbat-Idee. Und warum macht sie Jesus? Aufgrund von Barmherzigkeit. Weil die Einhaltung des Sabbats, weil das das Höchste ist, zu ganz viel Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit geführt hat. Und das lässt Jesus nicht durchgehen. Oder Die vielfältigen Reinheitsgebote des Alten Testaments entschärft Jesus. Wahre Reinheit besteht in barmherzigem Verhalten, nicht in konsequenter Absonderung. Und deswegen speist Jesus mit Menschen, deren Gemeinschaft eigentlich verboten war. Und darum lässt sich Jesus von Menschen berühren, wie der Sünderin oder der Prostituierten, obwohl deren Berührung verunreinigt hat. Und darum lässt Jesus die Ehebrecherin in Johannes 8 ungeschoren davonkommen, weil eine zweite Chance barmherziger ist als ein totes Teenagermädchen. Und die Speisegebote entschärft Jesus und erklärt stattdessen alle Speisen für rein. Markus 7, denn es kommt ja nicht ins Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort wieder ausgeschieden. Damit erklärt Jesus alle Speisen für rein. Auch das bis heute für die Juden das andere entscheidende Gebot, an das sie sich halten, das ihnen auch Identität stiftet, Sabbatgebot und Speisegebote. Die Tochter vom Rabbi war, wie gesagt, ein paar Mal bei uns. Und da haben wir immer gefragt, hey, möchtest du was trinken? Möchtest du was essen? Meine Frau hat so einen Obstteller gerichtet. Und die Elke, die Tochter, isst einfach nichts bei uns. Da dachte man, vielleicht hat die einfach keinen Hunger. Bis wir gemerkt haben, die darf nichts bei uns essen. Weil wir nicht sicherstellen können, dass es koscher ist. Vielleicht sind unsere Teller nicht koscher oder das, was wir gekauft haben, nicht koscher. Und jetzt ist Elkes Klasse ins Landschulheim gegangen. Und dann hat sie der Rabbi sofort abgemeldet. Und dann haben die Lehrer sich gemerkt, gesagt, Rabbi, so und so, können wir nicht einen Weg finden, dass die Elke mit ins Landschulheim kann? Und dann haben sie es doch möglich gemacht, indem die Familie alle Speisen vorgekocht hat und ihr in Tupperschalen mitgegeben, dass man sie dort nur noch aufwärmen muss. Das soll nur deutlich machen, bis heute sind die Sabbatgebote und die Speisegebote für Juden ganz entscheidend. Das vereint sie auch auf der ganzen Welt miteinander. Das hat auch was ganz Positives. Aber im Falle von Jesus hier hat es den negativen Effekt, dass man ein Stück weit über Leichen ging. Hauptsache man hält die Speisegebote. Da ist der Mensch, kommt immer erst als zweites. Vorher kommt immer die Frage der Heiligkeit. Und genau das stellt Jesus auf den Kopf. Am Ende geht es immer darum, was das Barmherzigere ist im Blick auf den Menschen. Also Jesu Maßstäbe für die Entschärfung von Geboten ist immer die Frage, was ist das Barmherzigere, was ist das Liebenvollere. Aber genau mit dieser Logik kann Jesus Gebote auch verschärfen. In der Bergpredigt verschärft Jesus zum Beispiel das Tötungsgebot. Markus 5, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Also, jetzt hat man schon getötet, wenn man seinen Mitmenschen beleidigt oder verurteilt. In meinem Zorn respektvoll zu bleiben, das verlangt eben die Barmherzigkeit. Und darum reicht es nicht aus, sich nur mit physischer Gewalt zurückzuhalten. Wir müssen auch verbale Gewalt vermeiden. Und Jesus verschärft in der Bergpredigt auch das Ehebruchsverbot. Jetzt hat man die Ehe schon gebrochen, wenn man als verheirateter Mensch einen anderen Menschen sexuell begehrt. Die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mit einem anderen Menschen im Bett war, sondern bereits dann, wenn mein Herz und meine Gedanken eine emotionale Affäre beginnen. Jesus bringt hier eine ganz große Veränderung. Hier wurde etwas anders, als es zuvor geglaubt und gelebt wurde. Seine Ethik war nicht bestimmt von der Frage, was zu mehr persönlicher Heiligkeit und Reinheit führt. Das war der Fahrplan des Gesetzes. Dort war der Leitgedanke, wie nimmt meine Heiligkeit und Reinheit am wenigsten Schaden. Und daraus entstehen dann all die Regeln und Opfervorschriften. Heiligkeit zeigt sich in Absonderung und in Vermeidung von allem Unreinen. Jesu Ethik wird von einer anderen Frage bestimmt, nämlich was das Barmherzigste und was zu mehr Barmherzigkeit untereinander führt. Der Leitgedanke Jesu ist, wie nimmt mein Nächster, mein Gegenüber und sogar mein Feind am wenigsten Schaden? Und daraus hat Jesus seine Gebote abgeleitet. Heiligkeit zeigt sich in barmherziger Zuwendung und Nächstenliebe. Und in der Bergpredigt macht Jesus was ganz Spannendes. Er beschreibt da in vielen Worten aufopferungsvolle Nächstenliebe und Feindesliebe. Leid dem, der euch nichts zurückgibt, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen euch beleidigen, selbst wenn er nichts zurückerwartet und so weiter. Und dann schließt Jesus diesen ganzen Abschnitt ab mit folgenden Worten. Ihr aber sollt vollkommen sein, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und in unseren Köpfen, wisst ihr, was da sofort passiert? Wir denken bei Vollkommenheit an Heiligkeit, Reinheit und so weiter. Ganz pharisäisch. Jetzt erzählt Jesus aber, oder Lukas erzählt die gleiche Rede Jesu in der sogenannten Feldrede. Wird genau das gleiche aufgelistet. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch fluchen und so weiter. Leid gerne. Und wisst ihr, wie Lukas den ganzen Abschnitt abschließt? Nicht ihr sollt vollkommen sein, wo euer Vater im Himmel vollkommen ist, sondern, was sagt Lukas als Ende? Er ersetzt das Wort vollkommen in einem anderen Wort. Ihr sollt barmherzig sein, wo euer Vater im Himmel barmherzig ist. Auch in dieser Geschichte wird irgendwie deutlich, barmherzig ist die neue Vollkommenheit. Wenn du wirklich sein willst wie Gott, das Ziel erreichen, vollkommen, teleos griechisch heißt das Ziel erreichen, du bist wirklich dann vollkommen, wenn du barmherzig bist. Für mich ist das keine Verwässerung der biblischen Botschaft, sondern vielmehr die Anwendung dieses Verses aus Hosea, dieser neue Fahrplan auf unser Leben. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und im Jakobusbrief wird das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht, wenn Jakobus schreibt in Jakobus 2, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dem gilt, dass Erbarmen triumphiert über das Gericht. Ihr Lieben, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das Wort Gericht ist sozusagen das gleiche Wort wie Gerechtigkeit. Barmherzigkeit triumphiert, Barmherzigkeit gewinnt, Barmherzigkeit hat das letzte Wort. Barmherzigkeit ist noch stärker oder ist die eigentliche Gerechtigkeit beziehungsweise ist die eigentliche Heiligkeit. Kein Mensch braucht Angst vor dem Gericht zu haben, wenn er barmherzig war. Gericht ergeht nur über die Menschen, die erbarmungslos waren, also ohne Barmherzigkeit gelebt, gedacht und gehandelt haben. Das ist die Ethik Jesu, das ist die Überschrift über das neue Zeitalter, das mit ihm angebrochen ist. Barmherzigkeit hat das letzte Wort, Barmherzigkeit triumphiert. Und wenn wir jetzt zum Schluss den Sack zubinden und zurückkehren zum Propheten Hosea, aus dem Jesus ja zweimal zitiert, dann merken wir, dass bereits der Prophet immer wieder darauf hingewiesen hat, und die Propheten überhaupt, dass Barmherzigkeit gerade Ausdruck von Gottes Heiligkeit ist. Und jetzt hört nochmal gut hin, was der Hosea sagt. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim, damit ist Israel gemeint. Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten wie die Städte Adma und Seboim? Nein, es bricht mir das Herz, ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ibrahim, denn ich bin kein Gott, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Also, Gott sagt, ich bin der Heilige. Und was bewegt seine Heiligkeit? Dass er nicht zornig ist, sondern barmherzig. Und wisst ihr, was in unserem Kopf rumgeht? Wenn Gott heilig ist, dann ist sein Zorn ganz nah. Sein Zorn auf die Sünder, sein Zorn auf die Unreinen, sein Zorn auf die Ungerechten. Hosea sagt was ganz anderes. Gerade weil ich heilig bin, bin ich nicht zornig. Ich bin kein Mensch. Ja, Menschen sind dann zornig. Ich bin Gott, ich bin kein Mensch. Und weil ich der Heilige bin, erbarme ich mich über euch und bringe es auf keinen Fall fertig, euch im Stich zu lassen, sondern bin ich auf eurer Seite. Das bewirkt die Heiligkeit Gottes. Was ist mit unserem Gottesbild passiert, dass wir bei der Heiligkeit Gottes immer so schnell an seinen Zorn denken, an sein Gericht denken? Wir sollten an sein Erbarmen denken, wenn wir an Gottes Heiligkeit denken. Und deswegen sagt Jesus, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Bei Gott geht's in seiner Heiligkeit um die Barmherzigkeit. Es ist gerade die Heiligkeit Gottes, die ihn daran hindert, seinen Zorn freien Lauf zu lassen und die ihn dazu bringt, barmherzig zu sein. Es ist also falsch, die Heiligkeit Gottes immer mit dem Zorn und der Strafe Gottes in Verbindung zu bringen. Die Propheten erzählen uns vielmehr, dass Gottes Heiligkeit Grund für seine Barmherzigkeit ist. Genau darin unterscheidet er sich von den Menschen. Er ist eben nicht Gott, sondern nicht Mensch, sondern ein Gott. Und es ist eben typisch menschlich, und nicht göttlich, seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Das Göttliche an Gott ist gerade, dass er aus seiner Heiligkeit seine Barmherzigkeit herausfließen lässt und seinen Zorn zurückhalten lässt. Diese Barmherzigkeit ist das Kern des Evangeliums, Kern der Botschaft Jesu, Maßstab seiner Ethik und Leitstern seines Verhaltens. Wenn ihr also in Zukunft heilig sein wollt, wenn ihr singt, wir sollen heilig sein, denn du bist heilig. Dann seid barmherzig. Wenn uns diese Botschaft als Kirchen und als Christen zutiefst durchdringt, dann besteht unser allererstes Interesse darin, Menschen diese Barmherzigkeit Jesu entgegenzubringen. dann sind wir geprägt von einer ungeheuren Liebe, Annahme, Zuwendung und Offenheit. Dann sind alle Menschen bei uns willkommen, egal wo sie gerade im Leben und im Glauben stehen. Amen.